Der steht in 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 25 aus der Lutherbibel. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe. Aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Amen.
Ich bete. Ja, danke dafür, Herr, dass wir heute wieder erinnert werden an den Weg, den du, Jesus, gegangen bist, um unseretwillen. Herr, lass dein guter Geist es uns zu Herzen gehen lassen, dass wir deine Liebe spüren, dass sie unser Leben reich macht, dass sie uns heilsam verändert und prägt. Rede du und hilf uns zu hören, jeder das, was für ihn gerade dran ist. Danke, dass du das tun willst und kannst. Amen. Liebe Gemeinde, seit Jahren beten wir, so wie heute eben auch wieder, für einen Christen, der um seines Glaubens willen im Gefängnis sitzt oder anderweitig verfolgt und in Leid gestürzt wird, und schicken eine Petition an die jeweilige Regierung. Das erinnert uns daran, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir unseren Glauben öffentlich, frei und ohne Angst vor Schikane oder gar staatlicher Verfolgung leben können. Und Organisationen wie Open Doors oder die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte weisen immer wieder darauf hin, dass es in dieser Welt noch nie so viele verfolgte Christen gegeben hat wie in unserer Zeit. Ob das nun so ist oder nicht, ist schwer zu beurteilen, glaube ich. Aber jeder um seines Glaubens willen verfolgte Mensch ist einer zu viel. Die Menschenrechte, die ihre Wurzeln auch in der Bibel haben, die die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg vereinbart und die meisten Nationen dieser Erde auch unterzeichnet haben, verbieten dies eigentlich. Der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext aus dem 1. Petrusbrief erinnert daran, dass es für Christinnen und Christen aber eben nicht ungewöhnlich ist, um des Glaubens willen benachteiligt und angegriffen zu werden, körperlich oder auch seelisch Leid zu tragen. Die Sklaven dieser Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, die Christen geworden waren, werden ähnlich in diesem Brief wie von Paulus zuvor auch aufgefordert, in ihrem Stand zu bleiben, sich nicht aufzulehnen, auch dann nicht, wenn ihr Herr seine Macht missbraucht und ihnen Unrecht tut und grundlos, also ohne dass sie dazu etwas beigetragen hätten, Leid zufügt. Das fügt sich an Jesu Wort, dass seine Nachfolger drangsaliert werden können, weil und wenn sie sich für Gerechtigkeit und das Reich Gottes einsetzen. Und so schreiben dann verfolgte Christinnen und Christen auch immer wieder an die, die für sie beten, dass sie doch bitte vor allem darum bitten möchten, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, sondern ihn weiter mutig bekennen. Ja, und so glauben wir es, und unser Glaube lebt ja auch davon, dass Jesus Christus eben nicht Legionen von Engeln befohlen hat, ihn in Jerusalem spätestens vor der Kreuzigung herauszuholen, so wie amerikanische Truppen den im Iran abgestürzten Piloten. Vielmehr hat er sich ans Kreuz nageln lassen und dort wirklich und wahrhaftig seinen letzten Atemzug als Mensch Jesus von Nazareth getan. Er, der keine Schuld auf sich geladen hatte, schon gar nicht das, was ihm da in Jerusalem vorgeworfen worden war. Er hatte keine terroristische Vereinigung gebildet, hatte keinen Umsturz geplant. Wir merken die Brücke zu dem Christen, für den wir eben gebetet haben und für den wir später unterschreiben können. Die Vorwürfe haben sich nicht geändert. Und so glauben wir es und lesen wir die Evangelien und dann auch solche Aussagen wie in unserem Text heute, dass er eben nicht nur daran schuldlos war in dieser Hinsicht, sondern dass er gänzlich ohne Schuld war, dass er sich vor Gott nichts vorzuwerfen hatte. Er war immer im Einklang mit ihm. Er war der Sohn des lebendigen Gottes. War als solcher Mensch geworden wie wir, nur eben er hat sich nie gegen Gott aufgelehnt, sondern stand in intensiver, ständiger Bindung an ihn. Und so hat er sich in der Nacht, als sich alles zuspitzte, nicht versteckt, sondern ist seinen Häschern freiwillig entgegengetreten. Und im Prozess hat er keine Argumente geliefert gegen seine Verurteilung. Allerdings auch keine für sie. Er hat einfach geschwiegen. Und dann nur auf die Frage, ob er denn der Messias sei, durchaus zweideutig geantwortet: Du sagst es. Aber er hat sich auch nicht alles einfach so gefallen lassen. Seine Häscher fragte er bei seiner Festnahme im Garten Gethsemane, warum sie mit Knüppeln und Schwertern kämen, wo er doch jeden Tag öffentlich im Tempel gelehrt und geredet habe und man ihn dort hätte zur Rede stellen, auch zum Gespräch hinter verschlossenen Türen bitten hätte können. Und als ihn einer der Gerichtsdiener des Hohen Rats ins Gesicht schlug, machte Jesus darauf aufmerksam, dass er das nur hätte tun dürfen, wenn ihm eine unrechte Rede nachgewiesen worden wäre. Er ist also aufrecht da unterwegs gewesen und hat für Gerechtigkeit auch eingestanden. Er, Christus, ist unser Herr und Retter. Er allein sorgt dafür, dass wir als Menschen wieder eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott im Himmel bekommen können. Er hat das alles ausgeräumt, was uns von Gott trennt. Unser Misstrauen Gott gegenüber. Unseren Hochmut, auf ihn nicht angewiesen zu sein. Unsere Abkehr von ihm. Unsere Ignoranz. Auch unser Leugnen, dass wir so einiges getan haben und tun, was eben nicht nur von ihm trennt, sondern auch unser Miteinander als Menschen erschwert. Ja, dass es manchmal geradezu vergiftet und zu einem Gegeneinander werden lässt. Streit, Hass, Krieg im Kleinen wie im Großen hervorruft. Er hat uns wieder Vertrauen zu Gott möglich gemacht, hat uns mit Gott versöhnt, uns die Augen geöffnet, damit wir unser eigenes Versagen wahrnehmen können und zugeben können, eben weil wir wissen, dass er es ja schon mit ans Kreuz genommen hat, dass es uns nicht mehr schaden und blockieren, uns nicht mehr von Gott trennen muss. Und dass wir nun auch miteinander wieder besser umzugehen lernen, das einüben können. Er ist unser guter Hirte, der sein Leben für seine Schafe gegeben hat. Er hat uns, die wir umherirrten wie die Schafe, die keinen Hirten haben, er hat uns unter seine Fittiche genommen. Im vorigen Jahr weideten Schafe oberhalb der Straße zwischen Heiligenstadt und Burggrub. Schon ein bisschen steilerer Hang. Und wir kamen mit dem Auto da so lang gefahren und sahen da die Schafe. Und kurz bevor wir an ihnen vorbeifahren konnten, sprangen etliche von ihnen auf die Straße und wollten auf die andere Seite, wie das ja so ist. Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner und saftiger. Und sie liefen so jetzt mitten im Autoverkehr herum, verirrt. So ist der Mensch, der seinen Hirten, der seinen Herrn und Heiland, der Gott im Himmel, seinen Schöpfer, nicht kennt. Sich nicht von ihm helfen und zurechtbringen lässt. Der gute Hirte, Jesus Christus, lässt sich finden, so unser Predigttext. Er geht den Schafen nach, so hat es Jesus erzählt in seiner Beispielgeschichte vom verlorenen Schaf. Beides hat sein Recht. Er hat mich gesucht und hat mich gefunden. Er hat mich seiner Herde zugefügt. Und zugleich habe ich ihn finden können auf meiner Suche nach dem Sinn und Ziel, das mein Leben haben könnte, haben sollte. Auf meiner Suche nach dem, der mich durchs Leben begleitet, der mich liebt, mich annimmt, bedingungslos. Er ließ sich von mir finden, der gute Hirte. Und das Leben ändert sich durch diese Begegnung. Der Glaube verändert das Leben des Menschen. Die Liebe, die man erfährt, ergreift von einem Besitz. Die Barmherzigkeit, die diesem Sonntag ihren Namen gibt, Misericordias Domini, Barmherzigkeit des Herrn, sie ändert den Blick auf diese Welt und auf die Mitmenschen. Diese Barmherzigkeit ist dabei ja nur die andere Seite der Gerechtigkeit, die Gott will. Gott möchte, dass wir Menschen so miteinander leben, dass jeder bekommt, was er nötig hat, dass jeder leben kann, dass jeder genug bekommt, materiell, aber auch im Blick auf das, was seine Seele braucht, dass jeder in Gemeinschaft eingebunden ist und dass jeder an dieser Gemeinschaft seinen Beitrag leisten kann, gerne leistet, eben um das Miteinander zu gestalten. Und Gott möchte, dass wir auch mit ihm verbunden sind, dass wir ihn als Gott anerkennen, ihm vertrauen, ihm seine Treue zu erwidern suchen und dass so eben Harmonie herrscht. Oder wie das Erste Testament es nennt, Shalom, ganzheitlicher, umfassender Friede. Zugegeben, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Da sind wir nicht, noch nicht. Doch es bleibt uns als Ziel vorgegeben. Und Gott setzt die, die ihn durch Jesus Christus kennengelernt haben, ihm zu vertrauen gelernt haben und weiter lernen zu vertrauen, die lernen, seine Liebe zu erwidern. Er setzt uns nun in die Lage, Gerechtigkeit leben zu lernen. Oder eben, wie es anders heißt, auf den Spuren Jesu oder in den Spuren Jesu unterwegs zu sein, in dieser alten Welt, unter den alten Bedingungen, mit vielen Menschen, die diese grundlegende Erfahrung, die unser Leben ja so reich macht, nicht teilen. Und zugegeben, wir selbst sind ja im Lernprozess und noch nicht fertig. Wir sind mit uns selbst versöhnt, weil Gott uns mit sich versöhnt hat. Doch das gilt es ja beides immer wieder neu durchzubuchstabieren. Und auch das gelingt uns nicht immer. So sollen wir nun genauso versuchen, mit unseren Mitmenschen versöhnt zu leben. Auch das gelingt ja nur, wenn der andere sich darauf einlässt. Und wenn wir das dann gemeinsam immer wieder neu gestalten. Versöhnung entspringt einer Lebenshaltung. Und sie ist ein lebenslanger Prozess, kein einmaliges Ereignis. Wir sollen unsere Mitmenschen bitten, so hat das Paulus formuliert, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sollen bitten, einladen und von unserer Seite alles tun, damit das dann auch gelingen kann. Das kann aber eben auch heißen, dass wir an dieser Welt leiden, so wie Jesus an ihr litt. Wie Jesus über Jerusalem weinte, so können auch wir doch das eine oder andere Mal über diese Welt weinen. Und wie er von Menschen angefeindet wurde, man ihn verspottete, verlachte, ihn gar körperlich angriff, so kann das auch Christen, so kann das auch uns geschehen. Wer für Gerechtigkeit eintritt, wer Missstände beim Namen nennt, wer die Liebe zu leben versucht und Versöhnung den Boden bereiten will, der muss manchmal durch tiefe Täler. Dem machen die anderen das nicht immer leicht, weil es für sie anstößig sein kann, weil Macht korrumpiert, weil zu viel Liebe, weil Gutmenschentun anderen sauer aufstößt, denn sie fühlen sich dadurch schlecht. Sie spüren, dass sie im Unrecht sind, dass auch sie doch anders leben könnten und sollten. Doch sie wollen das nicht aufgeben, was sie haben, was sie bisher gelebt haben. Es würde ihr ganzes bisheriges Leben auch in Frage stellen. Aber es steht uns gut an, daran zu denken, dass wir in früheren Zeiten ähnlich getickt haben, bevor der gute Hirte uns gefunden, wir zum guten Hirten zurückgefunden haben. Und so leiden Christen, weil andere ihnen mehr oder weniger willentlich und bewusst Leid zufügen. Und auch das gehört dazu und sei gesagt, wir haben auch manchmal das Gefühl, dass Gott uns benachteiligt. Dass es denen besser geht, die ohne Gott unterwegs sind, die sich keinen Deut um seine Maßstäbe scheren, die keine Rücksicht nehmen auf andere, schon gar nicht auf Schwächere, die sich nehmen, was sie kriegen können und dabei fröhlich und gesund durchs Leben tanzen. Und so mancher, der Christus ernsthaft nachfolgt, der Gerechtigkeit umzusetzen sucht, der Versöhnung initiieren will, der die Liebe Gottes widerspiegelt, also so mancher als ernsthaft als Christ Lebende erleidet schwere Schicksalsschläge, Krankheiten, plötzliche und so frühe Todesfälle in der Familie, berufliche Benachteiligungen, unverschuldete Unfälle, Gebete um Heilung werden nicht erhört, Kinderwünsche bleiben unerfüllt und. Und das kann einen schon in Zweifel stürzen. Denken wir an den Beter des 73. Psalms. Er beginnt sein Gebet: Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Der Autor des Petrusbriefs erinnert ähnlich dem Psalmbeter daran, dass Gott gerade an der Seite derer ist, die leiden. So hat sich doch Jesus in seinem Leben immer wieder eben denen zugewandt, denen Hilfe und Liebe geschenkt, die von anderen ausgegrenzt und gemieden wurden, weil sie Not litten und dadurch dann noch einmal mehr Not litten. Er steht so heute an der Seite derer, die in seinen Fußstapfen zu laufen versuchen, auch wenn sie dabei immer wieder entdecken müssen, dass sie zu groß sind und daran leiden. Versuchen wir, die Gerechtigkeit zu leben, die er uns schenkt, dann ist er bei uns, gerade eben auch dann, wenn wir um ihretwillen und damit ja letztlich um seinetwillen leiden. Er ist auch bei uns, wenn wir durch schwere Zeiten müssen. Auch wenn diese nicht um seinetwillen geschehen, sondern, wie man so sagt, Schicksalsschläge sind. Wer das erlebt, den hat er nicht im Stich gelassen und den wird er auch nicht im Stich lassen. Wir sind dazu berufen, in seiner Spur zu laufen. Gottvertrauen zu lernen, Hoffnung zu haben und zu behalten, trotz dieser Welt, trotz unseres Schicksals, trotz derer, die uns Böses wünschen und manchmal eben auch zufügen, und Liebe zu leben, Gerechtigkeit zu leben versuchen. Gerechtigkeit, die ja nur die andere Seite der Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit, die Gott für uns bereithält, die Christus für alle Menschen offenbart hat. Jesus Christus, der gute Hirte, steht zu uns und sorgt für uns. Darauf können wir uns verlassen. Immer und ewig. Amen.